Als Forscherin, die rassismuskritisch forscht, die aber weiß positioniert ist, habe ich natürlich, gibt es Erfahrungen, die ich niemals machen werde. Also wo ich einfach mit Privilegien ausgestattet bin, wo ich ja gar nicht mitkriege, was für Hürden Menschen zu überwinden haben. Bei Gewaltdelikten werden Menschen, die migrantisiert werden, bis zu doppelt so häufig angezeigt werden als andere. Es gibt in Befragungen der Kriminologie auch wirklich die Erkenntnis, dass Menschen, die Migrationsgeschichte haben, teilweise Sorge haben, zur Polizei zu gehen, weil sie sagen, okay, wer weiß, vielleicht wird es umgedreht, vielleicht passiert dann eher, dass ich plötzlich auf der anderen Seite stehe. Wenn du jetzt aber jemand bist, der obdachlos ist oder der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat oder eben keinen Pass vorzeigen kann, dann kommt die Polizei und im Zweifelsfall kann sie dich sogar direkt mitnehmen in die sogenannte Hauptverhandlungshaft und wirst du den beschleunigten Verfahren zugeführt. Da kannst du bis zu 7 Tage dann in Haft sitzen, um dann festzustellen, okay, dann gibt es eine Verhandlung und dann guckt man, was passiert jetzt. In vielen Fällen wird dann eingestellt. Randbemerkung, auch bei dir oder mir wäre eingestellt worden. Wir wären in der Zwischenzeit zu Hause gesessen, hätten uns was gekocht, hätten unser Leben gelebt. Diese Person war 7 Tage in Haft. Und wenn eben eine bestimmte Gruppe diese Erfahrung wiederholt macht, dann führt das dazu, dass die kein Vertrauen mehr in die Institutionen hat, aber diese Institutionen für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft total wesentlich sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfeldgesellschaft, der Podcast. Mein Name ist Jonas Pagel und heute spreche ich mit Dr. Nicole Bögelein von der Universität Köln über institutionalisierten Rassismus im Justizsystem, besonders in Gerichtssälen. Nicole, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Magst du dich für unsere ZuschauerInnen einmal vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, gerne. Ich bin Soziologin und arbeite am Institut für Kriminologie der Uni Köln. Dort beschäftige ich mich mit Kriminalität im weiteren Sinne, aber vor allem auch mit den gesellschaftlichen Reaktionen auf Kriminalität. Also mich interessieren Fragen von Kriminalisierung, was ist eigentlich Kriminalität? Und dann aber eben auch, wen verzeichnen wir eigentlich mit diesem Etikett kriminell? Also welche Gruppen sind in unserer Gesellschaft im Gefängnis? Wer findet sich eher vor Gericht? Und, das ist ein Thema, über das wir heute bestimmt sprechen wollen, eben das Thema institutioneller Rassismus. Ich beforsche auch die Frage, inwiefern eigentlich in Gerichtsverfahren institutioneller Rassismus zum Tragen kommt.
Genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Mhm. Du hast eine Studie geleitet mit dem Titel Justiz und institutioneller Rassismus. Da will ich natürlich gleich ein bisschen mit dir drüber sprechen, was ihr da genau erforscht habt, wie ihr vorgegangen seid. Und dann natürlich auch fragen, was für Ergebnisse ihr gemacht habt. Aber lass uns am besten ganz vorne anfangen. Institutionalisierter Rassismus. Was bedeutet das überhaupt genau?
Also der Begriff Rassismus, das ist so eine deutsche Besonderheit, kann man vielleicht sagen, ist etwas, was in den meisten von uns ja erstmal so ein bisschen Nackenhaare aufstellen lässt, weil man denkt, oh je, das ist so ein Kampfbegriff. Das ist irgendwie so ein Begriff, mit dem eigentlich eine Diskussion immer ganz schnell auch beendet wird. Also wenn man sagt, oh, das war rassistisch oder ich sehe hier Rassismus, dann erstarren immer alle GesprächspartnerInnen und es ist so, okay, jetzt wird mir hier was vorgeworfen, was ich vielleicht so gar nicht will. Das ist tatsächlich auch eine Form von deutscher Besonderheit. Denn bevor ich institutionellen Rassismus erkläre, vielleicht einmal grundsätzlich, was ist mit Rassismus gemeint? Rassismus kann man auf verschiedenen Ebenen verstehen. Und das, was eben so zu diesem Stopp im sozialen Gespräch führt, ist das, dass die Menschen annehmen, dass man mit Rassismus immer den individuellen Rassismus meint. Also, dass eine Person absichtsvoll sich rassistisch gegenüber anderen verhält oder sich rassistisch äußert und eben sagt, ja, eine bestimmte Gruppe halte ich für schlechter, weil oder von bestimmten Menschen glaube ich, die können das nicht oder wie auch immer. Also, dahinter steckt immer der Gedanke, Rassismus ist was, was eine Absicht hat. Da will ein Mensch absichtlich jemand anderem schaden oder sagt absichtlich, dieser Mensch sei schlecht. Und das ist etwas, womit wir in der kritischen Rassismus, rassismuskritischen Forschung auch zu tun haben und zu kämpfen haben, weil das so eine Reaktion ist, die ganz häufig kommt. Aber das, was Rassismus eben auch meint, ist was viel Größeres. Nämlich zum einen den strukturellen Rassismus, also die ja wirklich historisch sich entwickelt habende Realität, dass Rassismus auch mal dienlich war. Also Gesellschaften, Wirtschaftssysteme haben sich darauf aufgebaut, dass es eine Unterscheidung zwischen Menschen gab und man so bestimmte Gruppen von Menschen auch ausbeuten konnte, also schlechter bezahlen, für niedrigere Arbeiten heranziehen etc., weil man gesagt hat, naja, das macht denen vielleicht nicht so viel aus. Es war eine gewisse Form der Legitimisierung. Und das hat sich so in die Gesellschaft auch eingeschrieben. Und insofern ist dieser strukturelle Rassismus etwas, was in unseren Gesetzen, in unserem Wissen, in dem, was wir so für alltäglich normal halten, auch eine Rolle spielt. Und der wiederum beeinflusst nun die Institutionen. Also da kommen wir zum Stichwort institutioneller Rassismus. Und in den Institutionen schlägt sich das so nieder, dass wir tatsächlich sehen können, dass bestimmte Gruppen, ja, sozusagen schlechtere, es gibt eine Definition aus England aus den 90er Jahren, die sagt, institutioneller Rassismus bedeutet, dass bestimmte Gruppen von Menschen schlechter gestellt werden von den Institutionen. Die ist kritisiert worden, weil es sagt, es wird so verengt. Das hat vielleicht gar nicht immer was mit dem Schlechterstellen zu tun, sondern auch was mit einem, weil es auch wieder so absichtsvoll ist und auch irgendwie was Herabwürdigendes hat, sondern einfach so eingeschrieben, nicht beachtet oder tatsächlich ja so ein bisschen ausgegrenzt und verandert. Und das meint eben institutioneller Rassismus. Institutionen haben immer ein schlechteres Ergebnis für eine bestimmte Gruppe von Menschen. Und das nennt man dann institutionellen Rassismus. Und vielleicht noch einen Satz dazu, wo sieht man das auch, wenn ich jetzt im Bereich der Justizforschung mir das anschaue, dann gibt es tatsächlich gerade für Deutschland auch groß angelegte Studien, die sagen, dass Menschen, die keinen deutschen Pass haben, regelmäßig härtere Strafen erhalten. Die kriegen, wenn man das auf alles andere kontrolliert, also Vorstrafen, Schwere der Tat etc., dann kriegen die härtere Strafen. Das heißt, die kriegen mehr Tagessätze, die kriegen eher eine Freiheitsstrafe als eine Bewährungsstrafe und die Freiheitsstrafe ist auch länger. Und wenn wir eben sehen können, was wir statistisch zeigen können, dass das tatsächlich für eine Gruppe von Menschen, die rassifiziert ist, also die keinen deutschen Pass hat, immer zutrifft, dann kann man sagen, okay, das ist jetzt institutioneller Rassismus und da müssen wir schauen, was führt dazu.
Also ist es da ein Unterschied quasi zwischen Alltagsrassismus oder anderen Formen von Rassismus im Gegensatz zum Institutionellen, dass diese Frage der Absicht, du hast es jetzt gerade angesprochen, da gar nicht unbedingt eine Rolle spielt beim Thema des institutionellen Rassismus.
Genau, es ist tatsächlich sogar, ich habe mal auf einer Konferenz mich mit Thomas Schäfer, einem Gerichtsforscher, auch unterhalten und der hatte eine sehr schöne so Schnellmerk-Definition. Er hat gesagt, institutionellen Rassismus kann man sich doch im Prinzip so vorstellen, dass es den Job leichter macht, wenn man sich rassistisch verhält. Also tatsächlich ist es so, wenn eine Institution sich institutionell rassistisch verhält, dann ist es sozusagen leichter, weil sie schneller Entscheidungen treffen kann. Sie kategorisiert und sagt, aha, erfahrungsgemäß ist die Gruppe von Menschen immer schlechter erreichbar oder diese Gruppe lügt eher oder diese Gruppe klaut eher. Diese Gruppe schließt sich eher in Banden zusammen. Man kann sich da, jede und jeder hat jetzt wahrscheinlich so ein paar Anknüpfungspunkte, wenn man sofort denkt, ah, da denke ich an die Gruppe, da denke ich an die Gruppe. Das ist natürlich auch meine Absicht. Und wenn eine Institution sagt, okay, da müssen wir vielleicht gar nicht den Einzelfall so genau uns anschauen, sondern wir können da eigentlich immer schon so ein bisschen vorsortieren, was ist ja hohes Arbeitsaufkommen, es ist eine wahnsinnige Arbeitsbelastung zum Teil, Dinge müssen schnell abgearbeitet werden und dann können wir auf solche Schubladen zurückgreifen, dann hilft das. Und das ist das Institutionelle daran. Also es gibt tatsächlich Routinen, Arbeitsabläufe, Dinge, die zwischen KollegInnen weitergegeben werden, wo man sagt, ah, da kannst du immer, das kannst du immer schneller machen, weil da ist es immer so. Aber auch trotz allem gibt es auch in diesem Bereich etwas, was schon was Absichtsvolles hat, wie wir zum Beispiel jüngst in der Studie zum institutionellen Rassismus erfahren haben, dass es durchaus eben auch sowas beinhaltet wie so Mikroaggressionen, die MitarbeiterInnen haben. Also wenn die Augen gerollt werden, wenn man immer die Stirn runzelt oder immer sich so verschränkt hinsetzt. Es hat auch eine Form von institutionellem Rassismus, weil es immer der gleichen Gruppe gegenüber passiert. Und diese Menschen, die dieser Gruppe angehören, eben immer diese Erfahrung machen, wenn sie mit den Behörden in Kontakt sind.
Bei Spielfeldgesellschaft sprechen wir ganz viel über gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es so eine Form von institutionellem Rassismus gibt, sowas Systemisches, was bedeutet das für eine Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Menschen, die letztendlich davon betroffen sind?
Also erstmal muss man sagen, dass so wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist, ist die Institution, also das, was wir kennen, zum einen Institution in der Soziologie ist was ganz Weites. Also allein, dass wir hier so sitzen und ein Gespräch führen, ist auch schon eine Form von Institution. Aber wenn wir es jetzt mal eher in so einem behördlichen Sinne denken, dann ist die Institution letztlich das, was den Gesellschaft, ja auch so ein bisschen zusammenhält. Also ich weiß, okay, wenn ich arbeitslos werde, dann kann ich bis vor kurzem Bürgergeld, jetzt Grundsicherung beantragen, dann muss ich zu dieser Behörde, die macht das für mich. Oder ich weiß, wenn mir mein Fahrrad geklaut wird, dann gehe ich zur Polizei, das ist die Institution, da kann ich mit denen sprechen. Also wenn ich krank bin, gehe ich zum Krankenhaus, das ist die Institution. Also ich habe so eine Idee und das ist das, was auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt vermittelt, so für uns als BürgerInnen erfahrbar. Neben dem, dass wir natürlich soziale Zusammenschlüsse haben und Freundschaften und Familien und Ähnliches. Und wenn es jetzt so ist, dass eine große Gruppe von Menschen, also wenn wir in Deutschland gucken, wir haben ungefähr ein Viertel der Menschen, die eine Migrationsgeschichte aufweisen, die also im Zweifelsfall vielleicht auch mal so kategorisiert werden durch andere, dass sie fremd sind oder eben anders und dadurch vielleicht rassifiziert werden. Und wenn ein Viertel der Gesellschaft letztlich das Gefühl hat, diese Institution, die schließt mich immer aus, die denkt mich nicht mit, da muss ich immer, wenn ich da bin, kämpfen, da habe ich immer auch Sorge. Also es gibt in Befragungen der Kriminologie auch wirklich die Erkenntnis, dass Menschen, die Migrationsgeschichte haben, teilweise Sorge haben, zur Polizei zu gehen, weil sie sagen, okay, wer weiß, vielleicht wird es umgedreht, vielleicht passiert dann eher, dass ich plötzlich auf der anderen Seite stehe oder das ist zum Teil nicht ganz unberechtigt. Es gibt auch die Erkenntnis, dass Menschen, die migrantisiert werden, auch von der Polizei tendenziell, oder dass es da zumindest die Erfahrung gibt, dass die Polizei die Anzeigen nicht immer ernst nimmt. Also da steht auch eine Erfahrung dahinter. Und wenn eben eine bestimmte Gruppe diese Erfahrung wiederholt macht, dann führt das dazu, dass die kein Vertrauen mehr in die Institutionen hat, aber diese Institutionen für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft total wesentlich sind. Und dann kann man tatsächlich so weit gehen zu sagen, okay, das hat möglicherweise sogar einen demokratiegefährdenden Charakter. Weil wenn man diesen großen Anspruch, den ja Gesellschaft und Institutionen hat, nämlich zu sagen, Verlässlichkeit zu produzieren, für alle Lebenschancen, die gleich sind, auch bereitzustellen. Und dann ist aber klar, ein Großteil der Bevölkerung ist da nicht mal mit eingeschlossen. Dann kann das tatsächlich demokratiegefährdend sich auswirken und dazu führen, dass da Menschen sich in die eine oder andere Richtung auch abwenden.
Wenn wir vielleicht nochmal bei den Institutionen bleiben, du hast jetzt die Polizei gerade auch schon angesprochen. Gerichtsverhandlungen sind ja jetzt die Strafe mal ausgenommen sozusagen, innerhalb der Strafverfolgung ja quasi die letzte Station. Also dem geht ja immer eine Ermittlung vorher. Und gerade bei der Polizei zum Thema polizeiliche Kriminalstatistik oder Themen wie Racial Profiling gibt es ja häufig Diskussionen. Was würdest du sagen, wie greifen diese Fragen in Bezug auf institutionellen Rassismus und das, was dann am Ende tatsächlich im Gerichtssaal passiert, wie greifen die ineinander?
Genau, das ist ganz wichtig, dass du es ansprichst, weil tatsächlich, also wir gucken zwar im Gerichtssaal oder häufig in anderen Studien gucke ich auch im Gefängnis, wenn sozusagen dann auch wirklich der allerletzte Schritt schon gemacht ist und kann daraus Schlüsse ziehen, aber es sind eben vorher so, so viele Schritte schon passiert, dass überhaupt, wir reden in der Kriminologie von einem Filterprozess, dass überhaupt diese bestimmte Gruppe da auch hingefiltert ist und dann tatsächlich da im Gefängnis sitzt oder sich eben im Gerichtssaal wiederfindet. Und der institutionelle Rassismus, aber eben auch der strukturelle Rassismus, der eben in unser aller Köpfe ansetzt, der beginnt weitaus früher und setzt auch sehr viel früher an. Wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen, das ist ja für viele Menschen erstmal der erste Einstieg, wenn man sich mit Kriminalität beschäftigt. Jetzt im Frühjahr wieder wird dann eine Meldung kommen vom Bundeskriminalamt mit großer Pressemitteilung und dann wird es heißen, ja, die Kriminalität hat sich so entwickelt und so viele Straftaten in dem Bereich und in dem Bereich. Dann sagen wir KriminologInnen immer, Vorsicht, es gibt noch das Dunkelfeld, nicht alles wird angezeigt. Wie ich gerade schon gesagt habe, bestimmte Gruppen zeigen auch weniger an als andere. Und aber bestimmte Menschen werden auch stärker angezeigt als andere. Wir haben in der Kriminologie ganz deutliche Befunde darüber, dass Menschen, die migrantisiert sind, rassifiziert werden, also irgendwie als anders markiert werden, dass die häufiger angezeigt werden. Jetzt ist vielleicht mal die erste Reaktion, dass man sagt, ja, okay, wenn mir jemand eine Tasche klaut, dann kann es vielleicht sein, also so bei so Kleinigkeiten würde man erstmal denken, aber tatsächlich ist der Befund einer, der in Bezug auf Gewaltdelikte auch zutrifft. Also bei Gewaltdelikten werden Menschen, die migrantisiert werden, bis zu doppelt so häufig angezeigt werden als andere. Also als Menschen, die als zugehörig, als deutsch gelesen werden. Und das führt dann dazu, dass wo kein Kläger, da kein Richter, wo keine Anzeige, da keine Polizei in diesem Fall, also dass eine bestimmte Gruppe auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, überhaupt mit Polizei in Kontakt zu treten. Zum einen durch die Anzeigen, weil in unserer aller Köpfe diese in unser aller Köpfe dieser strukturelle Rassismus drin ist und wir irgendwie einer bestimmten Gruppe vielleicht unterstellen, denen traue ich nicht, da muss man doch mal. Oder man unterstellt so Dinge wie, das könnte ein Anfang von was Schlimmem sein, da muss man eingreifen. Also da gibt es verschiedene Deutungsmuster, auf die hier zurückgegriffen wird und die sich dann eben in der Anzeigentätigkeit auch tatsächlich widerspiegeln. Das ist die eine Seite und das macht 90% ungefähr aus in der polizeilichen Kriminalstatistik. Also BürgerInnen machen 90% des Hellfeldes aus durch ihre Anzeigen, aber die anderen 10%, die macht eben auch die Polizei aus. Und auch auf der anderen Seite ist es so, dass Menschen, die als nicht zugehörig gelesen werden, häufiger in Kontakt mit der Polizei sind. Denn wenn ich durch den Bahnhof gehe, wurde ich noch nie kontrolliert. Wenn ich durch den Bahnhof gehe und mir angucke, mit wem die Polizei sich so unterhält, dann sind das eher Menschen, von denen man eben nicht denkt, aha, die sind jetzt fraglos zugehörig, sondern das sind Menschen, von denen die annimmt, da muss ich mal gucken. An bestimmten Plätzen ist das umso stärker. Dann die Zuschreibung, dass Drogen verkauft werden oder Ähnliches, wird häufig auch auf bestimmte Gruppen, die auch rassifiziert werden, dann nochmal getroffen. Und insofern ist auch von der anderen Seite sozusagen der Polizeikontakt sehr viel häufiger. Und so wird wirklich dieser Trichter quasi immer enger. Also es werden Leute so reingeworfen, in Anführungszeichen, schon mit ungleichen Chancen. Also Menschen, die weiß und zugehörig gelesen werden, haben nicht die gleichen Chancen oder in dem Fall Gefahren, mit der Justiz überhaupt in Kontakt zu kommen oder mit der Polizei. Und das wirkt sich dann im weiteren Verlauf eben auch aus.
In der Studie habt ihr quasi drei Säulen in der Forschung. Also ihr habt Gerichtsbeobachtungen gemacht, ihr habt Gespräche geführt mit Betroffenen, also mit rassismusbetroffenen Menschen und auch Gruppendiskussionen mit Menschen, die im Justizsystem arbeiten. Diese drei Ebenen würde ich gerne besprechen, weil die ja auch ganz verschiedene Perspektiven auf dieses Thema eröffnen. Und vielleicht mal mit den Gerichtsbeobachtungen anfangen. Wie muss man sich das genau vorstellen? Was habt ihr da gemacht? Welche Prozesse habt ihr vielleicht auch beobachtet? Welche Art von Prozessen?
Das ist eine gute Einstiegsfrage schon mal. Denn anders, als man sich das vielleicht denken würde, wenn man denkt, oh, Gericht, das bedeutet doch, da habe ich jetzt irgendwie so eine True-Crime-Serie im Kopf, da geht es jetzt um Mord und Totschlag. Und wir sind ganz anders rangegangen. Wir haben gesagt, nee, das, was die Realität an deutschen Amtsgerichten ausmacht, und das ist ein Großteil der Fallaufkommen, die die Justiz beschäftigen, das sind so kleine Alltagsdelikte, wenn man ehrlich ist. Also so Dinge, die so sich im Rahmen der Bagatellkriminalität oder der eher geringfügigen Kriminalität abspielen. Das heißt so Delikte wie Ladendiebstahl, Erschleichen von Leistungen. Denn ja, wenn man ein Ticket nicht bezahlt, ist das in Deutschland eine Straftat. In vielen anderen europäischen Ländern ist das nicht der Fall. Und da haben wir uns Fälle angeguckt. Das hatten zum Hintergrund, dass die oft so ein bisschen untergehen in der Forschung, weil andere Dinge einfach interessanter erscheinen. Aber auch den ganz pragmatischen Punkt, es gab bis dato in Deutschland zu speziell dieser Frage institutioneller Rassismus, wie zeigt er sich im Gerichtssaal, gar keine Forschung, zumindest aus gerichtsethnografischer Sicht. Und da haben wir uns überlegt, dass der Einstieg gut ist, wenn man die Dinge, die man beobachten muss, so ein bisschen niedrig hält. Und solche Verfahren werden vor EinzelrichterInnen geführt. Also das ist dann keine Kammer, wo irgendwie drei RichterInnen sitzen und noch Chefinnen und Ähnliches, sondern das ist wirklich erstmal nur ein Richter, eine Richterin, eine Staatsanwältin und dann eine Verteidigung, eine angeklagte Person und eine Zeugin oder ein Zeuge gegebenenfalls. Das heißt, man hat so ein überschaubares Personal, sage ich jetzt mal, auf das man dann auch achten muss. Und die Verfahren sind relativ kurz. Also es kann tatsächlich sein, dass so ein Verfahren in 10 Minuten bis 2 Stunden, 3 Stunden vorbei ist, weil die Dinge relativ schnell zu klären sind. Und das erschien uns vielversprechend, weil wir jetzt wirklich für den Anfang gerne uns eine Breite an Fällen anschauen wollten. Und da war der Gedanke, wir können jetzt nicht irgendwie in drei Sachen einsteigen und dann da Tage und Wochen verbringen, so lange dauern Verfahren zum Teil, sondern wir möchten wirklich mal gucken, was fällt einem auf, wenn man sich eine Vielzahl von Fällen ansieht? Und die Frage wird uns oft gestellt, haben wir uns nur Fälle angeguckt, die nicht deutsche Menschen, also augenscheinlich rassifizierte Menschen betreffen? Nein, wir haben uns tatsächlich in Amtsgerichte, wir sind da morgens hingegangen, haben uns angeguckt, was ist der nächst erreichbare Fall für uns und sind dann in diesem Raum sitzen geblieben. Außer es sind dann drei Dinge ausgefallen, dann sind wir weitergezogen, aber erstmal sind wir da sitzen geblieben. Und das hatte zur Folge, dass wir auch wirklich ganz unterschiedliche Dinge an dem Tag, also unterschiedliche Menschen an dem Tag gesehen haben, die diese Richterin oder dieser Richter verhandelt hat. Wir haben dann aber natürlich variiert. Wir waren in verschiedenen Sälen zu verschiedenen Tagen. Wir haben insgesamt mehr als 300 Fälle uns anschauen können. Und genau, wir sind dann zu zweit immer in die Räume reingegangen, auch mit dem Gedanken, dass eine Person Beobachtungen nicht durchführen kann, weil man so viel anzugucken hat. Also so ein bisschen die Frage, okay, wenn ich jetzt wirklich nur die angeklagte Person mir angucke, entgeht mir alles andere. Wenn ich mir aber nur die Richterin anschaue, entgeht mir wiederum alles andere. Und so haben wir uns da so gegenseitig ein bisschen abgesprochen und haben uns dann auch gemeinsam die ethnografischen Protokolle erstellt und dadurch dann eben hoffen wir und ist uns, glaube ich, auch einigermaßen gelungen, ein möglichst breites Bild davon, was wirklich in diesem Raum geschehen ist, machen können.
Gibt es da Situationen aus diesen Prozessen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die für dich irgendwie besonders frappierend das gezeigt haben, wonach ihr da gesucht habt?
Ja, ganz viele. Also ich glaube, was für mich sehr beeindruckend war, war zum einen, wie routiniert auf der einen Seite das Ganze abläuft. Also für die Menschen, die deren Beruf das eben ist, die RichterInnen, StaatsanwältInnen etc. sind, ist es ja ganz klar, was jetzt passiert. Also da kommt jemand rein, setzt sich hin, dann wird er nach seinen Personalien gefragt, dann sagt er was zum Thema, dann werden vielleicht noch ein paar Fragen gestellt, dann gibt es die Strafforderung, dann gibt es ein Urteil. Total logisch. Für uns nach 5 Verfahren auch total logisch. Von Verfahren 1 bis 5 saßen wir da so, was passiert jetzt, warum setzt er sich hin, was ist hier los, etc. Und das war aber eine wichtige Erfahrung für uns, weil das ist die Situation, in die viele Menschen ja, wenn sie vor Gericht sind, immer reinkommen. Also es ist sozusagen deren Standard. Und das war spannend, weil um das überhaupt verstehen zu können, braucht man natürlich schon einen ganz großen Hintergrund. Also es hilft, wenn ich eine deutsche Schullaufbahn durchlaufen bin, weil ich dann natürlich mitbekommen habe, vielleicht gab es mal so einen Rechtskundeunterricht oder zumindest, man hat vielleicht sogar mal ein Gerichtsverfahren besucht oder wie auch immer. Also man hat schon eine Idee, wie sowas passiert. Oder wenn man bildungsnäher ist oder vielleicht die Familie irgendwie im Rechtsbereich tätig ist, hat man vielleicht auch ein Verständnis. Aber je weiter man weg ist davon, umso unverständlicher wird das. Und wenn dann noch sowas dazu kommt, dass man die Sprache nicht versteht, dann wird es natürlich total krude. Also wir hatten eine Situation, wo dann alle schon da waren sozusagen, die Bühne war bereitet, aber man musste noch auf die Dolmetschperson warten. Und es war jetzt ein Verfahren, in dem, es war ein beschleunigtes Verfahren, kann ich vielleicht gleich noch kurz was dazu sagen. Da war jedenfalls der Angeklagte aus Haft zugeführt worden. Und das heißt, die sind dann in so einem Kellerraum im Gefängnis, also der so gefängnisähnlich ist und werden dann in den Gerichtssaal da hingeführt. Und dann saß man da und hat gewartet und gewartet und der Dolmetscher kam nicht und dann gab es irgendwann ein Telefonat und war klar, der würde sich verzögern und dann hat man die Person wieder, hat quasi geredet und die Person saß die ganze Zeit da und wusste nicht, was passiert und man konnte wirklich auf keine Sprache sozusagen ihn erreichen. Und dann war das so ein Moment, wo auch der Richter gesagt hat, oh, also wenn dann der Dolmetscher da ist, müssen wir nochmal erklären, was hier so passiert, weil der denkt sich ja jetzt, vielleicht wird die ganze Zeit schon über ihn gesprochen und es ist schon die Verhandlung. Und er saß tatsächlich auch sehr verloren da. Und ich glaube, für jede und jeden von uns, wenn man sich mal vorstellt, man ist in einem Land, in dem man wirklich gar nichts versteht. Und man ist da und weiß auch nur, es ist ein Gericht, da kann irgendwas rauskommen. Ich weiß vielleicht auch gar nicht genau, was kann da rauskommen? Können die mich lebenslang in Haft stecken? Oder geht es wirklich darum, dass ich nur 10 Euro zahle und gleich wieder gehe? Es kann ja ganz weit sein. Also das fand ich sehr berührend auch zu sehen, weil er saß da auch wirklich wie so ein Häufchen Elend und auch so, man hatte so von der Körpersprache das Gefühl, er hatte so ein bisschen aufgegeben. Also er wusste, er muss sich da jetzt in was ergeben, er kann jetzt nichts machen und er versteht jetzt gerade nichts. Und er konnte ja auch nicht ahnen vielleicht, dass ein Dolmetscher kommen würde, sondern er dachte, vielleicht läuft das jetzt hier so. Und das war ein Moment, der für mich sehr eindrücklich war. Davon könnte ich jetzt noch 10 Anekdoten erzählen, aber vielleicht lass ich mal kurz dich noch eine Frage stellen.
Also ich kann mir das vorstellen, gerade diese Situation mit der Sprache, wenn da so eine ganz große Barriere besteht und wie du sagst, man für die Person dann gar nicht klar ist, hat die Verhandlung schon begonnen, ist es das jetzt schon, werde ich überhaupt noch gefragt zu irgendwas, darf ich mich selber noch äußern? Das kann ich mir vorstellen, dass das eine sehr, sehr schwierige, unglückliche Situation einfach sein muss dazu, dass man ja überhaupt schon unglücklich ist,
genau.
Wenn man angeklagte Person in einem Gerichtsverfahren ist.
Ja. Und diese Zeitlichkeit ist übrigens auch sowas, was immer wieder auch eine Rolle spielte. Also auch bei, wir haben es auch 2-3 Mal beobachtet, dass auch eine angeklagte Person, die Deutsch sprach, dann, es gibt immer so einen kurzen Moment des Schweigens, also dann sagt irgendwie die Staatsanwaltschaft, ich fordere so und so viel, dann sagt die Verteidigung, na, ich würde eher das sagen, dann kann die angeklagte Person noch was sagen und dann gibt es ein kurzes Schweigen, weil der Richter oder die Richterin ja dann kurz mal Dinge durchgeht im Kopf oder auch auf dem Zettel und nochmal überlegt, was kommt jetzt eigentlich raus. Und dann ist es, ich glaube 2-mal ist es tatsächlich passiert, dass die angeklagte Person dann quasi aufgestanden ist und gesagt, war es das jetzt? Und natürlich für alle im Raum, die jetzt wussten, was passiert, war es ein bisschen lustig, weil man dachte, naja, sozusagen das Finale kommt ja noch, du musst ja jetzt noch deine Strafe erfahren. Aber es ist tatsächlich einfach so ein seltsames Gebilde, wenn man nicht damit vertraut ist, dass es für die Person so war, ja okay, jetzt ist Stille, dann soll ich vielleicht gehen. Also das war ganz spannend. Aber weil du Sprache sagst, ist tatsächlich einer der Punkte, der für uns in den Ergebnissen ganz zentral war. Also wir sind offen rangegangen und haben erstmal gesagt, wir müssen gucken, was kann eine Form sein, in der wir institutionellen Rassismus erkennen. Und gerade die Sprache war etwas, mit dem wir uns wirklich ganz stark, ganz viel beschäftigt haben, weil uns und aber auch die Gerichte beschäftigt hat, eigentlich jeden Tag, wo man da war. Es gibt sehr viele Verfahren, in denen Dolmetschpersonen benutzt werden, also mindestens jede 10. Verfahren, zum Teil deutlich mehr. Und das bringt doch viele Hürden mit sich. Also zum einen bemüht sich der Staat da sehr, also da werden die Kosten übernommen, da gibt es Möglichkeiten eben auch dem Versuch nach, alle Sprachen zuzuziehen. Aber in der Realität macht es natürlich doch einen großen Unterschied. Und Gerichtssprache ist Deutsch, das heißt, es muss auf Deutsch verhandelt werden. Und das hat in vielen Fällen dazu geführt, dass man doch auch feststellen konnte, wie das nicht die Sprache können, einfach doch die Chancen nochmal eindämmt. Ich kann da vielleicht mal ein paar Beispiele nennen.
Sehr gerne.
Zum einen schon allein auf die Frage, Dolmetschpersonen haben oder nicht haben. Also eigentlich zieht man die Person hinzu, wenn man aus den Akten eben die Erkenntnis hat, da reicht die Sprache nicht oder vielleicht auch die Anwaltsperson dann sagt, nee, da brauchen wir wirklich eine Dolmetschung. Aber nicht in allen Fällen ist das von vornherein klar und auch nicht immer ist klar, welche Sprache die richtige ist. Und zum Teil, das wurde in den Verfahren, wir haben es so, also was wir beobachtet haben, war, dass Menschen versucht haben, obwohl eine Dolmetschperson da saß, trotzdem auf Deutsch zu kommunizieren. Obwohl man dachte, okay, da ist jemand, du kannst in deiner Sprache sprechen, das fällt dir doch bestimmt viel leichter, war mein Gedanke. Mach das doch und lass doch die Person für dich reden. Und trotzdem haben wir aber erlebt, dass die Personen versucht haben, selber zu reden. Was dann dazu geführt hat, dass das Gericht auch ein bisschen ungeduldig wurde und gesagt hat, ja, jetzt sprechen Sie doch bitte jetzt mal nicht auf Deutsch, versuchen Sie es hier. Wir haben das dann so interpretiert und analysiert unter Zuziehung anderer Literatur und so, dass das vermutlich damit zu tun hat, dass Sprache ein Marker ist, wo man erstmal schon mal eine Zugehörigkeit sieht. Aus anderen Studien in UK gibt es eine Studie, die sich damit auch beschäftigt hat. Weiß man, dass gerade auch für das Gerichtspersonal, das so ein Zeichen ist, vielleicht auch unbewusst von Integrationsbemühungen. Also, dass man sagt, aha, der versucht, die Sprache zu lernen, die versucht, sich hier verständlich zu machen. Das ist schon mal ein Plus. Und möglicherweise haben die Menschen genau das versucht, eben auch zu zeigen, zu sagen, nee, ich will ja, ich möchte, haben sich aber dadurch eigentlich in eine schlechtere Situation gebracht, weil sie sich vielleicht falsch ausgedrückt haben. Sie haben falsche Wörter benutzt, sie haben Dinge nicht richtig verstanden und dann eben auch die Situation so ein bisschen aufgehalten. Aber diese Bedeutung von Sprache war jeder Angeklagten und jedem Angeklagten bewusst und auch eben so ein bisschen dieses, ich muss jetzt so ein bisschen guten Willen zeigen, ich muss versuchen, vermutlich auch, weil sie das im Alltag kennen, weil sie wissen, wenn sie zumindest versuchen zu sprechen, dass man ihnen vielleicht stärker entgegenkommt, als wenn sie irgendwie direkt auf Englisch switchen oder wie auch immer. Also das war ein ganz interessanter Faktor. Und der Nachteil von Sprache kann einfach auch nicht so richtig ausgeglichen werden. Das muss man leider sagen. Also obwohl es wirklich, die Bemühungen sind da, es gibt die finanziellen Regelungen, es gibt Dolmetschpersonen, die natürlich immer auch Menschen sind, die auch zu spät kommen können, die auch nochmal eine eigene Persönlichkeitsnote mit in so einen Raum bringen, die einen unfassbar anspruchsvollen Beruf haben. Also auch das nochmal dazu gesagt, das ist ja unfassbar, was da plötzlich sich so entfaltet. Da müssen die über Berufe sprechen, Dinge übersetzen, die gar nicht vorher bewusst waren, dass die kommen würden. Aber die sind eben nicht immer da. Also das heißt, das Gespräch auch der Anwältin oder des Anwalts mit der angeklagten Person ist natürlich schwieriger, wenn die sich vorher noch mal kurz austauschen wollen. Wenn ich Deutsch mit der Person sprechen kann, dann kann ich natürlich mal drei Sätze sagen. Aber wenn wir warten müssen, bis die Dolmetscherin da ist, bis das Verfahren losgeht, dann fällt das schon weg. Und vielleicht waren das noch entscheidende Sachen, dass ich sage, hast du das eigentlich, war da was? Oder also da geht einfach verloren einiges. Und wenn die Verfahren etwas größer sind und man sich nicht nur im Raum trifft, sondern tatsächlich auch es eine, ja, vielleicht eine Akte gibt oder mehrere Sitzungen, dann berichten auch AnwältInnen, dass natürlich die Dolmetschung nicht immer verfügbar ist, nicht in jedem Gespräch mit den KlientInnen. Und selbst wenn es im Gespräch möglich ist, dann haben die aber natürlich auch nicht jede Akte übersetzt. Also es ist immer ein Nachteil, die Sprache nicht zu können, in der man vor Gericht steht.
Du hast eingangs gesagt, dass ihr häufig in den Gerichtssälen dann einfach für ein oder zwei oder drei Verhandlungen sitzen geblieben seid, sozusagen. Da habe ich mich gefragt, ich stelle mir das ganz spannend vor. Seid ihr da aufgefallen sozusagen als Menschen, die offensichtlich jetzt irgendeine Art von Beobachtung machen, die sich ja wahrscheinlich auch Notizen machen? Mhm. Wurdet ihr da mal angesprochen? Gab es da mal Probleme, diese Beobachtung so durchzuführen, wie ihr das machen wolltet?
Also Gerichtsverfahren sind ja erstmal öffentlich in Deutschland, solange es nicht Jugendverfahren sind oder aus anderen Gründen die Öffentlichkeit ausgeschlossen ist. Und insofern dürfen wir erstmal da sein. Das war, also wir mussten jetzt ja auch nicht uns vorher anmelden oder Ähnliches, sondern wir sind da hingestiefelt, sage ich mal, oder hingefahren, je nachdem. Und deshalb wurden wir jetzt auch nicht erstmal direkt erkannt, weil teilweise sind da mehrere Menschen drin, da sind mal Schulklassen drin, da sind manchmal auch ReferendarInnen drin oder ja, vereinzelt Angehörige oder FreundInnen. Theoretisch, praktisch allerdings, sind das doch auch recht öffentlichkeitsarme Veranstaltungen, weil wirklich ganz häufig niemand da sitzt. Und dann waren wir eben die zwei Personen, die da saßen, wurden auch manchmal gefragt, sind sie die DolmetscherInnen, sind sie Familienangehörige, sind sie ZeugInnen, weil dann hätten wir nicht sitzen bleiben können, die ZeugInnen müssen draußen bleiben, bis sie selber aussagen. Und insofern wurde man durchaus ab und zu mal angesprochen und wir haben dann gesagt, wir kommen von der Uni. Manchmal wurde dann noch gefragt, worüber forschen Sie? Wir haben dann gesagt, ja, uns interessieren Gerichtsverfahren. Wir sind dann sehr allgemein geblieben, weil wir jetzt auch nicht irgendwie so ein Thema aufwerfen wollten. Zum einen die Forschung nicht beeinflussen, zum anderen aber auch nicht die Situation irgendwie komisch machen. Und in einem Fall ist es uns mal passiert, ich glaube, KollegInnen auch noch einmal, aber als ich dabei war, war es einmal, dass jemand gesagt hat, wir dürfen keine Notizen machen. Also darf man, aber die Richterin war es in dem Fall, hat gesagt, wir sollten bitte keine Notizen machen. Und dann hatte man so ganz kurz im Kopf, was machen wir jetzt? Sagen wir jetzt, wir dürfen das aber. Wir haben uns dann aber entschieden, das nicht zu machen. Einfach aus der Überlegung, dass wir keine schlechte Stimmung im Saal machen wollten. Und aus allem, was man so aus der sozialpsychologischen Forschung auch zum Thema Urteilsbildung weiß und war es sozusagen unser Bestreben, dass wir jetzt nicht schlechte Stimmung in den Raum transportieren und das irgendwie dann sich vielleicht doch auf zwei Tagessätze mehr auswirkt. Haben wir uns wahrscheinlich für zu wichtig genommen, aber es war uns einfach sicherer. Also war unsere Absprache auch vorher, falls uns jemand sagt, wir sollen keine Notizen machen, machen wir das auch nicht. Glücklicherweise ist es aber tatsächlich mir selber nur einmal passiert und ich den KollegInnen, glaube ich, auch noch ein oder zweimal. Dann haben wir entweder ein Gedächtnisprotokoll erstellt, gleich im Anschluss hat man ja dann die Zeit, das war also durchaus möglich. Genau, oder wenn es dann was Längeres war, dann hätten wir das ja im Zweifelsfall dann eben nicht aufnotiert, aber ich glaube, das war nicht der Fall.
Die zweite Säule, ich hatte es eben schon gesagt, sind Gespräche gewesen, die ihr geführt habt mit rassismusbetroffenen Menschen. Mhm. Habt ihr da mit angeklagten Personen aus diesen Gerichtsprozessen gesprochen? Was habt ihr da erfahren? Was habt ihr die gefragt?
Ja, das war tatsächlich, haben wir uns sehr viel leichter vorgestellt, da Zugang zu kriegen. Und es hat sich dann aber doch auch herausgestellt, dass es aus ethisch, also das wirklich ethisch vertretbar gut zu machen, da in Kontakt mit Menschen zu kommen, gar nicht so leicht ist. Wir dachten am Anfang, ja, verteilen wir einfach ein paar Flyer und sagen, hey, hier, habt ihr Lust, mit uns zu reden? Und dann haben wir aber relativ schnell auch gemerkt in den Beobachtungen, dass es für die Menschen zum Teil ja doch auch eine Ausnahmesituation ist. Also, dass die einfach vorher natürlich total gestresst sind, da wollten wir keinen ansprechen und nachher wollen die auch einfach raus mit ihren Leuten sprechen, vielleicht nochmal mit der Anwältin sprechen oder einfach den Raum verlassen, den Saal verlassen. Und wir wollten jetzt sozusagen auch nicht Leuten nachlaufen im Gericht. Also es ergab sich, dass wir tatsächlich ein paar Menschen kontaktieren konnten direkt nach Verfahren, weil es gepasst hat. Also wir haben da sehr versucht, wirklich sehr sensibel auch auf die Situation zu reagieren und nicht zu gucken, hallo, ich habe jetzt hier ein Anliegen und Sie müssen jetzt, sondern eben zu gucken, passt das jetzt gerade? Und da haben wir wenige Kontakte machen können und konnten dann darüber auch ein paar Gespräche realisieren. Dann haben wir über Aufrufe tatsächlich auch Social Media und genau, über Social Media beispielsweise haben wir auch eine befragte Person erreicht, die sich dann telefonisch an uns gewandt hat. Eine Person hat über die Presse von unserem Projekt mitbekommen, hat sich dann an uns gewandt und wollte gerne mit uns sprechen. Jemand kam auch nochmal über Hörensagen zu uns. Also es kam aus verschiedenen Bereichen, aber tatsächlich war die Gruppe, die wir angestrebt hatten zu befragen, größer als die Gruppe, die wir dann tatsächlich befragen konnten. Trotzdem waren die Gespräche sehr, sehr aufschlussreich. Da sind wir tatsächlich noch mitten in der Analyse, also da sind wir noch nicht so weit, dass ich daraus jetzt viel erzählen kann. Aber was ich einfach aus den Eindrücken, weil ich die Gespräche entweder selbst geführt habe oder natürlich gelesen habe, die Transkripte dann sagen kann, das hat mich sehr beeindruckt, hier auch nochmal zu hören, wie krass zum Teil auch die Erfahrungen sind. Also wie, was man auch als Mensch, denn das muss ich auch, hätte ich vielleicht auch vorweg nochmal stellen sollen, als Forscherin, die rassismuskritisch forscht, die aber weiß positioniert ist, habe ich natürlich, gibt es Erfahrungen, die ich niemals machen werde. Also wo ich einfach mit Privilegien ausgestattet bin, wo ich ja gar nicht mitkriege, was für Hürden Menschen zu überwinden haben. Und das dann wirklich mal formuliert zu bekommen und erklärt zu bekommen, was da alles auf einen zukommt und wie ja schon von diesen Mikroaggressionen im Alltag, ist vielleicht so ein Begriff, der auch jetzt so ein bisschen im allgemeinen Sprech angekommen ist, also dieses, dass Menschen, die von Rassifizierung betroffen sind, eben im Alltag mit Mikroaggressionen zu kämpfen haben. Das heißt, dass man eben häufiger dieses Augenrollen hat oder dass man ihnen, man geht ihnen nicht so sehr aus dem Weg. Also die müssen eher aus dem Weg gehen, sozusagen die Menschen sagen, ja, der wird schon ausweichen. Die Geschichte ist endlos. Man fragt, sind Sie der Angeklagte, weil ein Mensch ja rassifiziert anders aussieht, ist aber vielleicht Sozialarbeiterin oder Anwältin. Also dieses ständige darauf aufmerksam gemacht werden, also irgendwie passt du hier nicht rein. Und das ständige dadurch eben darauf hingewiesen zu werden, okay, also irgendwie scheinst du nicht richtig, in Anführungszeichen, zu sein. Und genau, das wirklich mal so komprimiert zu erfahren, was das aus dem Alltag erlebt und dann noch mitgenommen in diese Institution, wo man merkt, hier geht's jetzt wirklich um was. Und hier können jetzt, hier kann eine Anklage entstehen, hier kann möglicherweise eine Strafe entstehen. Das heißt, ich bin vielleicht vorbestraft. Das heißt, es hat dann nochmal einen negativeren Effekt für mich und mein weiteres Leben. Das so zu erfahren, das war schon tatsächlich, ja, sehr bedrückend. Und ich glaube vor allem diese Ohnmachtserfahrung, also dass die Menschen so ganz stark dieses Gefühl hatten, dass sie sich gar nicht so richtig verhalten können. Das war sehr, ja, doch sehr bedrückend für mich.
Ja, gerade dieser Begriff Ohnmacht, ich kann mir vorstellen, der trifft es wirklich sehr gut. Ich habe auch gerade noch mal gedacht, wenn man das dann auch noch mal zusammenbringt mit dem Thema Sprache, was wir eben schon hatten, wo dann ja unter Umständen den Personen wirklich die Möglichkeit fehlt oder das Gefühl da ist, dass die Möglichkeit fehlt, auch überhaupt für sich selber zu sprechen, quasi wie es Menschen, die dann eben Deutsch sprechen, natürlich können. Man hat mehr das Gefühl, quasi selbst eine Möglichkeit zur Handlung zu haben, für sich selber einzustehen, seine eigene Position selber formulieren und vertreten zu können.
Ja, zum einen das und zum anderen kommt man mit seiner Geschichte, in Anführungszeichen, also seiner Lebensgeschichte, seiner Biografie, aber auch seinen Themen, ist auch immer die Frage sozusagen, wer ist denn der andere, der das hört? Und das ist etwas, was wir auch aus dem Gerichtsverfahren im Hinblick auf die Frage der Sozialprognose festgestellt haben. Also was Gerichte machen, ist, sie beurteilen ja, ob ein Mensch, das ist jetzt das formale Kriterium der Sozialprognose, also ob sie eine Strafe noch zur Bewährung aussetzen können oder ob es wirklich eine Freiheitsstrafe ist anhand der Sozialprognose. Das heißt, hat jemand, ist der sozial gut eingebettet, hat der irgendwie, ist der in der Ausbildung, hat der einen Beruf, wie sieht's familiär aus, etc., Wohnsituation. Und das sind häufig so Aspekte von so einer weißen Mittelschichtsnorm. Also irgendwie, man hat so einen normal, in Anführungszeichen, Lebenslauf, der so abgeprüft wird im Kopf und dann alles, was da so ein bisschen runtergeht, ist dann schon mal ein negatives Kriterium. Und wir haben den Begriff aber ein bisschen geweitet im Sinne unserer Forschung, weil diese Einschätzung, war jetzt uns gar nicht so wichtig, ob es um Bewährung geht oder nicht, sondern diese Einschätzung der Entwicklung des weiteren Lebens der Person spielt einfach eine große Rolle, weil die RichterInnen eben sagen, okay, ich gehe hier noch mal ein bisschen runter, weil ich sehe, da steht eine Ausbildung an, da ist gerade irgendwie eine Lebenssituation so und dann versuche ich hier jetzt mal eher so ein bisschen Piano zu machen, damit da eine gute Entwicklung weiter möglich ist. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie es so viel leichter ist, mit einer Geschichte, in Anführungszeichen, Anklang zu finden, wenn das Gegenüber da andocken kann. Also ich habe vorhin schon mal ganz kurz das Stichwort beschleunigte Verfahren genannt und vielleicht führe ich es in Bezug auf das einmal aus. Beschleunigtes Verfahren, das ist eine Besonderheit von Verfahren, in dem Menschen, die auf frischer Tat ertappt werden, also ich sag mal Ladendiebstahl, da ist jetzt die Möglichkeit, du oder ich, wir werden beim Ladendiebstahl ertappt, was passiert? In der Regel schreibt ein Ladendetektiv deine Adresse auf und dann wird es angezeigt und fertig. Du gehst nach Hause, kriegst irgendwann einen Brief. Wenn du jetzt aber jemand bist, der obdachlos ist oder der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat oder eben keinen Pass vorzeigen kann, dann kommt die Polizei und im Zweifelsfall kann sie dich sogar direkt mitnehmen in die sogenannte Hauptverhandlungshaft. Dann wirst du dem beschleunigten Verfahren zugeführt. Da kannst du bis zu 7 Tage dann in Haft sitzen, um dann festzustellen, okay, dann gibt's eine Verhandlung und dann guckt man, was passiert jetzt. In vielen Fällen wird dann eingestellt. Randbemerkung, auch bei dir oder mir wäre eingestellt worden. Wir wären in der Zwischenzeit zu Hause gesessen, hätten uns was gekocht, hätten unser Leben gelebt. Diese Person war 7 Tage in Haft. Und das ist also, ich glaube, jeder von uns wäre nicht gerne in Haft. Das ist so ein gemeinsamer Nenner, auf den man sich einigen kann. Und genau, in diesen Verfahren hat man etwas ganz deutlich gesehen. Also da waren sowohl Menschen, die ja als Deutsch gelesen sind, die deutsche Pässe haben, die aber eben ganz häufig eine Suchtgeschichte haben, die in Obdachlosigkeit leben, sonst wären sie da nicht. Also da ist tatsächlich so eine Form von sozialer Verelendung, ist fast schon voraus, also nicht nur fast schon, ist Voraussetzung, um in dieser Form des Verfahrens zu landen. Und da wurde uns doch deutlich in der Analyse subtil und zum Teil auch relativ geäußert, dass es Menschen sehr viel leichter fällt, so gebrochene und kaputte Biografien von deutschen Personen nachzuvollziehen und zu sagen, ach, eine Sucht, da ging es jemandem ganz schlecht, der hatte irgendwie ein schwieriges Leben. Und ich will das überhaupt nicht runterreden, ich stimme da total zu. Aber zugleich war es schwieriger, diese Empathie aufzubringen für Menschen, die rassifiziert sind. Da eben zu sagen, okay, da hat jemand jetzt wirklich gerade eine Fluchtgeschichte hinter sich. Da hat jemand vielleicht wirklich auch keine Ausbildung gemacht. Da gibt's aus Gründen keinen Kontakt zur Familie oder Ähnliches. Und dieses ganz Subtile, kann man etwas nachfühlen, kann man etwas nachempfinden, was doch irgendwie wieder am Individuellen anknüpft. Aber dadurch, dass es routiniert eben nicht möglich ist, dadurch, dass es institutionell fast nie gelingt, führt es dazu, dass hier eben die Bewertung der Dramatik der Situation doch auch wieder eher zu Lasten von Menschen geht, die belastete Biografien haben, die aber eben als rassifiziert wahrgenommen werden.
Das finde ich sehr eindrücklich, dass da tatsächlich so Schicksale, wo man ja auf beiden Seiten sagen würde, dass die schwer und unglücklich sind, aber dann doch tatsächlich so unterschiedlich bewertet oder eben nicht bewertet werden.
Das ist tatsächlich auch was man aus der Forschung, in den USA gibt es auch eine Forschung, die haben sich auch über längere Zeit ein bestimmtes Gerichtsgebäude angeguckt und da verschiedene Verfahren angeguckt. Und das ist auch ein Befund, den die gemacht haben, dass eben gerade zum Beispiel im Hinblick auf Sucht, das wird bei Menschen, die als zugehörig wahrgenommen werden, wird das so als Krankheit ausgelegt, als etwas, wo man sagt, okay, da muss man unterstützen, das ist irgendwie was, wo man Verständnis dafür hat. Und bei der anderen Gruppe, die als anders, als rassifiziert wahrgenommen wird, da wird es eher, ja, als, ich übertreibe jetzt ein bisschen, schlechte Charaktereigenschaft sozusagen, on top, auch das noch sozusagen. Und das ist wirklich, es ist einfach sehr subtil. Und deshalb, um nochmal drauf zurückzukommen auf den Begriff Rassismus, das ist dieses große Wort, das dann, wo man oft sagt, ja, gibt's das wirklich und ist das eigentlich? Und wenn man es dann aber runterbricht und mal ganz ehrlich in sich hineinhört, dann ist das etwas, was für viele im Alltag doch etwas ist, was Bestand hat. Und wo man tatsächlich auch einen kognitiven Aufwand betreiben muss. Also, dass man eben jeder Mensch hat Kategorien, jeder Mensch hat Schubladen. Und die bewusst nicht aufzumachen und zuzumachen, sondern bewusst zu sagen, aha, ich will jetzt gerade in die Schublade, warum, was ist hier eigentlich los? Das ist ein Aufwand, für den man eben auch die Zeit haben muss. Und im Rahmen einer vielbelasteten Institution wie der Justiz besteht zumindest die Gefahr, dass die Zeit nicht immer da ist.
Bevor wir jetzt gleich dann nochmal auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, würde ich gerne noch einmal hören, wie diese Gruppendiskussionen, die ihr mit Personen, die im Justizsystem arbeiten, geführt habt, verlaufen sind. Was ist dabei rausgekommen? Wie haben diese Menschen auch auf eure Fragen reagiert?
Da muss ich sagen, auch das war sehr viel schwieriger als gedacht. Wir können nämlich schon mal gar nicht von Gruppendiskussionen sprechen, sondern tatsächlich, wir konnten glücklicherweise einige Doppelinterviews führen. Also das ist eine Gruppendiskussion, besteht eigentlich schon mindestens aus 4 bis 6 Teilnehmenden, weil der Hintergedanke der Methode ist, dass Menschen ins Gespräch kommen über jetzt in dem Fall ihre Arbeitspraxis und da auch aufeinander Bezug nehmen. Sagen, ach, du machst das so interessant, ich würde das eher so machen. Nee, also ich habe das letztes Jahr oder. Ne? Und dann entwickelt sich daraus etwas, was man als, in einem Einzelinterview kann man das gar nicht produzieren, weil du ja als Forscherin nicht so einen Einblick hast. Und dadurch, dass aber mehrere Peers sozusagen sich unterhalten, dann, genau, wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die auch Podcasts machen, dann hat man natürlich einen anderen Zugriff, als wenn ich sage, aha, ihr stellt also die Mikros auf, was passiert denn dann so ungefähr, ne? Aber dann hat man so eine andere Tiefe einfach, sich drüber zu unterhalten. Und genau, unser Wunsch war eben, dass wir es schaffen, mit diesen Menschen zu sprechen. Und also unser Ziel war RichterInnen und StaatsanwältInnen, jeweils sozusagen sortenrein, gemein gesagt, hieß also RichterInnen einige zusammenzubringen und StaatsanwältInnen einige und dann da Gespräche zu führen. Aber da war eine sehr, sehr hohe Zurückhaltung. Das ist leider etwas, was wir auch aus anderer Forschung kennen. Trotzdem sind wir daran, weil wir dachten, steht der Tropfen, hüllt den Stein, man muss auch gucken. Aber da war doch eine starke Ablehnung. Wir haben Projektpartnerinnen in Berlin, die sogar die Rückmeldung bekommen haben, dass es sich die Justiz dort verbittet, dass man ihnen Rassismus unterstellen würde. Also meine Sorge mit dem Kampfbegriff, eben dieses viel zu enge Verständnis von und dieses Nicht-Anerkennen davon, dass es etwas ist, was die Welt durchzieht. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir sehr freundliche Antworten bekommen haben, alles toll und man habe das weitergeleitet, könne aber natürlich jetzt nicht drauf drängen, dass Leute hier teilnehmen und würde. Vereinzelt haben sich Menschen gemeldet, also wir haben Einzelinterviews führen können mit interessierten RichterInnen oder StaatsanwältInnen. Wir haben auch an einigen Stellen Doppelinterviews führen können, wo sich dann 2 auch terminlich abgestimmt haben, auch dafür klasse, weil ich meine, das kostet die Zeit, die haben ohnehin wenig davon. Und dann wollten wir uns fast schon geschlagen geben und dann haben wir aber tatsächlich den Kontakt zu einer sehr engagierten Richterin herstellen können, die gesagt hat, das kann nicht sein. Das muss, sie möchte sozusagen für ihren Berufsstand, möchte sie, dass man mal so ein Gespräch führen kann. Und die hat für uns dann, ich glaube, sehr viel Arbeit sich auf sich genommen und hat dann für uns KollegInnen zusammengetrommelt. Da sind wir dann hingefahren und haben mit denen eine Gruppendiskussion führen können, sodass wir als richtig echte Gruppendiskussion nur ein Gespräch führen konnten. Und das ist, glaube ich, aber auch schon, also qualitative Sozialforschung ist immer auch Feldforschung. Das heißt auch schon der Zugang zum Feld und auch dieses, wie antwortet das Feld auf mich? Wie reagiert das? Wie bereitwillig sind die? Welche Abwehrmechanismen haben die? Erzählt uns schon etwas. Und dieser schwierige Zugang erzählt uns zumindest, dass es kein Bewusstsein gibt oder keine große Bereitschaft zumindest, jetzt wirklich über das Thema zu sprechen, sondern dass es eben sicherlich auch aus Mangel einer bestehenden Konversation über das Thema und einer bestehenden Problematisierung des Themas, dass es da doch Vorbehalte gibt, eben auch mit der Forschung zu sprechen, weil man eben gleich denkt, ja, wie ist da ein Vorwurf dahinter? Sagen die, wir sind jetzt alle RassistInnen. Und die Gespräche, die wir führen konnten, also ich beziehe mich jetzt hier eben sowohl auch auf die Interviews, wir haben auch noch mit AnwältInnen sprechen können und auch eben mit RichterInnen und StaatsanwältInnen. Und wir sind dann noch so einen kleinen Umweg gegangen, weil wir gesagt haben, okay, wir konnten ja nicht ahnen, dass wir dann doch noch die Gruppendiskussion machen können. Wir versuchen noch mit ein paar ReferendarInnen zu sprechen. Das sind also Jurastudierende, die am Ende ihres Studiums sind, die aber schon mal einige Stationen in der Staatsanwaltschaft oder bei Gericht gemacht haben, weil die sind für uns an der Uni natürlich ein bisschen leichter zu erreichen. Und zum anderen haben die ja noch so einen vielleicht etwas unverstellteren Blick. Die sind da in so eine Welt reingetreten und sagen so, was sehe ich denn hier? Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Und genau, dann haben wir mit denen sprechen können und diese Interviews haben wir jetzt, also mit den Professionellen, sage ich jetzt mal, mit den JuristInnen, haben wir jetzt auch tatsächlich jüngst in einem Text auswerten können. Und da zeigte sich, dass zunächst mal eben wirklich dieses Rassismusverständnis doch sehr individuell ist. Also dieser Gedanke, nee, Rassismus ist was Absichtsvolles, was ich gar nicht betreiben kann, wenn ich es nicht möchte. Da reicht schon, dass ich es eben nicht möchte. Was wir insofern zumindest kritisieren, nicht das Individuum kritisieren, sondern kritisieren das Verständnis, weil wir sagen, okay, wenn die ganze Justiz das so sieht, dann ist es natürlich auch schwierig, damit zu arbeiten. Weil man dann ja immer sagen kann, okay, wenn wir mal rassistische Individuen unter uns hätten, dann können wir die sozusagen kaltstellen oder kann man die irgendwie versuchen, woanders hin zu befördern oder was auch immer für Wege es da gibt. Und dann könnten wir damit schon umgehen. Aber damit lernt die Institution selbst noch nichts. Und in der Analyse haben wir jetzt etwas festgestellt, das haben wir so eine Anleihe draus genommen aus der Methodenliteratur. Da gibt es etwas, das nennt man Racial Innocence. Das ist so eine, in der rassismuskritischen Forschung wirft man das quantitativer Sozialforschung teilweise vor, weil man sagt, okay, was versucht wird, ist, dass wenn man Rassismus zeigen kann in der Studie, dann versuchen häufig AutorInnen, ich streiche das häufig, dann gibt es manchmal den Versuch, dass man das durch andere intervenierende Variablen wieder erklären will. Also versucht, dass es eben nicht Rassismus ist, der eine Rolle spielt, sondern versucht, nee, dann war es doch das oder das oder das. Und das haben wir jetzt sozusagen übersetzt in die Erklärung der PraktikerInnen. Die haben nämlich gesagt, okay, weil wir haben sie dann konfrontiert, haben gesagt, gucken Sie mal in der Studie, wir sehen eben schlechtere Ergebnisse für Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Wie erklären Sie sich das? Und dann war da sehr viel Beschäftigung damit, zu sagen, ja, nee, das kann eigentlich nicht sein, weil, also dann muss daran liegen und dann kamen sehr viele Faktoren von außen mit rein, also und durchaus auch berechtigte, also Dinge, die ich selbst aufgeführt habe, eben unterschiedliche Anzeigenpraxis, unterschiedliche Polizeipraxis etc. Aber der Versuch, es eben wegzuwenden und zu sagen, nee, aber dass es Rassismus in unserer Institution gibt, das ist im Prinzip ausgeschlossen. Racial Innocence, also wir sind sicherlich keine RassistInnen. Und das haben wir insofern als doch problematisch eingeordnet, weil wir sagen, dass das eben genau so ein Weg ist, dass man ja durch so eine Unschuldsvermutung, in Anführungszeichen, eben auch sich davor immunisieren kann, wirklich auch mal mit dem Kern des Problems anfangen zu arbeiten. Und das ist die Sorge, die wir damit so ein bisschen verbinden.
Ich glaube, das ist eine total gute Überleitung. Wir haben jetzt schon so einige Ansätze gehört, über die Sprache gesprochen, die auf jeden Fall ein großes Thema spielt und natürlich auch die Menschen, die letztendlich vor Gericht arbeiten und diese Prozesse führen oder die AnklägerInnen sind. Kannst du eine Tendenz machen, einen kleinen Überblick sozusagen, was eure Ergebnisse sind? Wie erklären sich diese Ungleichbehandlungen, die feststellbar sind vor Gericht?
Ja, also genau, ich habe versucht, die ja immer jetzt schon einzuflechten, also die Sprache und die Sozialprognose etc., das sind so unsere Kernbefunde bisher. Da wird ganz viel noch weiter geforscht. Ich habe KollegInnen, die da auch noch fleißig weiterforschen. Wir analysieren auch die Daten weiter. Da ist noch ganz viel drin. Aber wenn du mich danach fragst, was wirklich das Zentrale vielleicht unserer Forschung ist, dann glaube ich, dem Projekt nicht ganz unrecht zu tun, ohne jetzt vorwegzugreifen, dass da noch Dinge kommen werden. Wenn ich sage, dass die erschreckende Normalität von Rassismus, von institutionellem Rassismus doch etwas ist, was wir gesehen haben. Und das zwar trotz Bemühens. Also ich will nämlich auch gar nicht unterstellen, dass nicht auch da es Menschen gibt, die durchaus kritisch drauf gucken. Wir haben auch in diesen Gruppendiskussionen, in den Interviews, zumindest die Menschen, die sich gemeldet haben, also es ist natürlich eine Auslese von Menschen, weil sich PraktikerInnen, die sagen, es gibt es garantiert nicht bei uns gemeldet haben werden. Aber es gibt ja Menschen, die sich kritisch damit auseinandersetzen. Aber so in der großen Masse der Verfahren, die wir beobachtet haben, spielt das eben keine Rolle. Da gibt es nicht irgendwie mal ausgesprochen den Satz, könnte es hier eine Rolle spielen, dass wir eine rassifizierte Person haben? könnte es hier ein Thema sein, das könnte hier vielleicht an dem Punkt das Ganze eine Rolle gespielt haben oder Ähnliches. Ich bringe noch mal ein Beispiel rein, wo ich glaube, dass es vielleicht ganz hilfreich noch mal ist zur Illustration. Also tatsächlich wird Rassismus tendenziell sogar entthematisiert. Das krasseste Beispiel, das wir dazu gesehen haben, war eins, wo wir saßen schon im Raum, der Angeklagte kam rein mit seinem Anwalt, ganz weißer Raum, also Angeklagter weiß, Anwalt weiß, Gericht weiß, alle weiß. Und dann ging es um eine Körperverletzung zu Karneval oder irgendein größeres Fest war es. Und da ging es dann darum, dass der Angeklagte hat das auch zugegeben, also der hatte eine Person verprügelt und die Person musste sogar ins Krankenhaus, war sogar mehrere Tage dann bewusstlos. Genau, und dann ging es irgendwie drum, was jetzt die Strafe ist. Die Strafe war nicht besonders hoch, ich kann nicht mehr genau sagen, was es war. Aber was bei mir, und im Nachhinein habe ich dann auch mit meiner Kollegin gesprochen, die dabei war, so ein bisschen im Raum blieb, war der Gedanke, was war eigentlich das Motiv? Warum hat er das jetzt? Ist doch sinnlos. Also was ist eigentlich passiert? Und dann zum Ende, als das Verfahren abgeschlossen war, rief die Richterin oder Richter noch den Zeugen rein, also das Opfer. Und weil da noch die Auslagen dann ja geklärt werden mussten, aber die Aussage war jetzt nicht mehr notwendig. Und dann kam ein schwarzer Mann rein. Und für uns war natürlich klar so, darüber hätte man sprechen müssen. Also ein anscheinend motivloses Körperverletzungsdelikt, wo wirklich nicht klar war, was ist hier eigentlich los? Und jetzt kommt hier ein schwarzer Mann rein. Da müssen wir doch zumindest in diesem Gerichtssaal darüber sprechen, dass das Opfer schwarz war. Und wir müssen zumindest einmal aussprechen, könnte Rassismus hier eine Rolle spielen? Und das war nicht passiert. Und dieser junge Mann, der Geschädigte, der war auch komplett voll. Also der hatte auch wirklich nur, der hatte nur einen Brief erhalten. Und hat gesagt, worum geht's eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Der hat ja also überhaupt nicht mitgeschnitten, dass es sein Verfahren ist, weil man wird einfach als Zeuge geladen. Ich würde auch denken, wenn ich mich jetzt mit Gericht beschäftigen würde, wenn ich geschädigt werde durch eine Körperverletzung, werde ich irgendwie anders behandelt. Also hat er vielleicht gedacht, vielleicht habe ich was beobachtet, laden die mich ein. Also ihm war gar nicht klar, dass es darum ging. Und dann hat er in dem Moment so gesagt, ja Moment, aber darüber will ich mehr wissen. Was ist denn überhaupt passiert? Ich weiß ja gar nicht, das ist jetzt mein Fall. Okay, wer war das und warum? Und ich verstehe es nicht. Und dann hat die Richterin nur so gesagt, nee, das Verfahren ist jetzt hier vorbei und Sie müssen wenn Sie jetzt Akteneinsicht wollen, müssen Sie sich einen Anwalt nehmen und dann können Sie das machen. Und genau, dann ging das seiner Wege. Aber für uns war in diesem Moment eben sehr klar, dass das Thema Rassismus da komplett ausgeblendet wurde. Und das ist jetzt ein krasser Fall. Da ist es ein schwarzer Mensch, der Opfer war. Es gibt auch viele Fälle, wo das sehr viel subtiler ist. Aber das war für uns, also für mich zumindest, war auch nochmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, wir müssen einfach dahin kommen, dass man darüber spricht, dass es wirklich auch eine Form der Abprüfung vielleicht gibt, wo man sagt, okay, was könnte das Motiv rassistisch gewesen sein, wenn das Opfer rassifiziert ist? Und in diesem Fall war das nicht der Fall. Und das ist, um zurückzukommen zu dem, was ich mit dem Beispiel sagen wollte, diese Normalität, also dieses eben zu sagen, nee, das ist gar kein Thema. Das ist zugleich normal für mich als Forscherin, dass ich ganz viele Punkte sehe, wo ich sage, okay, das ist jetzt, hier passiert gerade was, hier müssten wir drüber nachdenken. Und auf der anderen Seite ist es für die Institution so normal zu sagen, nee, das ist kein Thema, deshalb müssen wir auch nicht drüber sprechen. Also diese Normalität sozusagen in beide Richtungen, ist, glaube ich, für mich eins der zentralen Takeaways dieses Projektes, wo ich sagen würde, das ist etwas, was ich besprechen möchte und wo ich auch versuche, in unseren weiteren Studien und in unseren Analysen noch mehr darauf einzugehen und wo ich auch drüber spreche und sprechen möchte, das so ein bisschen zu verdeutlichen für die Praxis, ihr müsst da stärker hinschauen und aber eben auch für die Institution selbst, ihr müsst da versuchen, einen Weg zu finden, wie ihr dieses Thema tatsächlich auch zu einem Thema macht und es nicht so unter den Teppich kehrt oder sagt, ja, vielen Dank, wir melden uns, aber es eben nicht ernst meint.
Das ist ein, muss ich sagen, eine heftige Situation wirklich, die du beschreibst. Das klingt sehr, sehr krass. Also die Vorstellung, dass da überhaupt gar kein, so scheint es ja gar kein Bewusstsein dafür da zu sein scheint, dass zumindest mal, wie du sagst, die Möglichkeit ja mal formuliert werden müsste, dass es eine rassistisch motivierte Tat gewesen sein kann, was ja dann auch nochmal zeigt, dass dieser institutionelle Rassismus ja gar nicht nur angeklagte Personen betrifft, sondern ja auch wirklich nochmal Beispiel dafür ist, dass es ja auch Opfer betrifft, die dann unter diesem System nochmal doppelt leiden, sozusagen einmal durch die Tat und dann dadurch, dass gar kein Bewusstsein dafür da ist, dass es eine rassistisch motivierte Tat gewesen sein könnte.
Ja, genau. Wichtiger Punkt, dass du das sagst. Genau, in dem Fall, den Schluss hatte ich jetzt noch gar nicht gezogen, aber war tatsächlich, war es nicht der Angeklagte sozusagen, der dann den Rassismus nochmal erfahren hat, sondern dieser Rassismus kann sich eben auch auf geschädigte Personen auswirken. Der kann sich im Zweifelsfall auch auf Personen in den Justizberufen auswirken, ne? Also auch eine Staatsanwältin, Staatsanwalt, Sozialarbeiterin etc. Also es ist eben, die Funktion eines Gerichtsprozesses ist ja doch auch eine Form von Kommunikation, von Bearbeitung eines Unrechts, von Bearbeitung von Kriminalität. Und das spricht in ganz viele verschiedene Bereiche, in ganz viele verschiedene Gesellschaftsgruppen. Und daher ist es so wichtig, das wirklich so im Blick zu haben.
Ausgehend von den Ergebnissen, die du gerade beschrieben hast, was würdest du sagen, sind Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen, um vielleicht dieses Bewusstsein für diese Themen zu schaffen und diesem institutionellen, ja schon offenbar irgendwie tief sitzenden Rassismus da entgegenzuwirken?
Ja, das ist, diese Maßnahmenfrage ist ja immer etwas, was für uns Wissenschaftlerinnen so ein bisschen heikel ist. Denn auf der einen Seite war das, was wir jetzt hier geleistet haben, wirklich Grundlagenforschung. Also es ist wirklich ein Bereich, da gibt es noch so wenig Wissen. Und es ist für uns eine große Herausforderung, überhaupt dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Es ist unfassbar viel Arbeit, das auch wirklich zu analysieren etc. Insofern ist für mich jetzt erstmal die Aufgabe gewesen, einen Mini-Grundstein von Wissen zu schaffen und mit diesem Grundstein den dann in die Community zu geben und da, also wir stehen ja selber auf der Schulter von Riesen, wie wir immer so schön in der Wissenschaft ja sagen. Also wir haben Forschung von anderen und hoffen, dass wir jetzt mit unserer Forschung, die wir in Deutschland ansetzen, da auch Gedankenfutter wieder für andere liefern. Insofern ist es wichtig für mich jetzt erstmal, dieses Wissen bereitzustellen und damit auch ein Gespräch loszutreten, ein gesellschaftliches, ein wissenschaftliches. Und das ist natürlich längst im Gange. Also es gibt ganz viele ForscherInnen, die sich in dem Bereich beschäftigen, aber eben nicht aus so einer kriminologischen Sicht, die sich stärker nochmal mit der Institution selbst beschäftigt. Das ist mir auch nochmal wichtig, dass ich das nochmal sage, dass es natürlich eine große rassismuskritische Forschung in Deutschland gibt oder antirassistische Forschung, je nach Tradition. Genau, und wir jetzt eben hier in diesem Anwendungsbereich nochmal versuchen, Gedanken und Erkenntnisse zu liefern. Aber trotzdem, auch die Studie wurde finanziert vom Bundesministerium für Forschung und Raumfahrt. Und die wollen natürlich von uns auch ein paar Handlungsempfehlungen, an denen arbeiten wir im Moment. Was wir, glaube ich, jetzt heute schon sagen können, ist, genau, du hast es schon gesagt, also dieser am Bewusstsein zu arbeiten ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein, also das Jurastudium, so wie es im Moment aufgebaut ist, beschäftigt sich sehr wenig mit Gesellschaft. Es beschäftigt sich unfassbar viel mit Recht, aber sehr wenig mit Gesellschaft. Und das ist etwas, dass ich in der Kriminologie, wenn die Jurastudierenden dann zu mir kommen, immer als ein positives Feedback erhalte von wegen, ach spannend, hier hören wir mal, was kommt eigentlich raus bei so einer Strafe, was ist eigentlich die Folge von, was sind die Ursachen von, wie sieht es eigentlich aus, wie sind die Zusammenhänge. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass man hier wirklich in der Ausbildung ansetzen kann. Da muss es an vielen Stellen entschlackt werden und da muss es aber an anderen Stellen eben auch ergänzt werden um Perspektiven. Wir haben aber viele Menschen, die schon mit der Ausbildung fertig sind, die also in der Justiz arbeiten, also auch da wirklich möglicherweise verpflichtende oder zumindest streng gewünschte Fortbildungen in dem Bereich anzubieten. Das wäre auch ein wichtiger Aspekt, der hier beiträgt. Und dann, glaube ich, ist es aber eben auch damit nicht getan, dass man das sozusagen der Justiz auferlegt, sondern es ist auch in dahingehend nochmal wichtig, dass man versucht, die es auch in den Schulen und in der Gesellschaft an sich das Thema stärker zu besprechen, dass wir eben die strukturellen Dimensionen von Rassismus alle wissen, dass wir alle wissen, denn die Anzeige, die am Anfang kommt, die womit sich dann zum Schluss die Justiz beschäftigt, die kommt ja, weil wir alle wenig nachdenken oder Vorurteile haben oder Stereotypen haben. Und das ist etwas, was auch viel stärker noch besprochen werden sollte und müsste. Und ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist, wir haben uns diese Alltagsdelikte angeguckt und ein Punkt, der da immer wieder deutlich wurde, ist die unfassbare Arbeitsbelastung der Justiz. In diesem INRA-Bericht, der vor kurzem veröffentlicht wurde, da gab es auch den Hinweis, dass Arbeitsbelastung und Überlastung zu institutionellem Rassismus führt. Also das heißt, wenn Menschen nicht genügend Zeit haben, sich den Dingen zu widmen. Das heißt, wir müssten uns auch grundlegend Gedanken darüber machen, wie beschäftigen wir die Justiz eigentlich? Und da gibt es auch nochmal den Schritt, der gemacht werden müsste aus meiner Sicht, der sich jetzt dann positiv auf das eine auswirkt, aber nicht unbedingt damit nur verknüpft ist, nämlich der Frage, wie können wir da auch entrümpeln? Wie können wir die Justiz weniger belasten? Das heißt, wir müssen bestimmte Straftatbestände entkriminalisieren, sodass die Justiz weniger Fallaufkommen hat. Erschleichen von Leistungen, also das Fahren ohne Ticket habe ich vorhin schon mal genannt. Das wäre sicherlich da ein Kandidat. Da gibt es aber Diskussionen in ganz verschiedenen Bereichen. Also entlasten, entkriminalisieren und das Thema Rassismus zu einem Thema machen und wirklich drüber sprechen und es in unseren Köpfen ja wirklich zu einem besprechbaren und wichtigen Thema machen.
Ich glaube, das sind ganz viele tolle Vorschläge und Ansätze, die vor allem ja gesellschaftlich auch angegangen werden sollten in Bezug auf dieses Thema. Noch einen kleinen Block zum Schluss. Du bist ja neben deiner Arbeit als Wissenschaftlerin an dieser und anderen Studien auch Podcasterin. Und heute erscheint ein Sachbuch von dir, zusammen mit deiner Kollegin Gina Rosa Wollinger, geschrieben mit dem Titel True Criminology. Kannst du uns vielleicht noch kurz erklären, worum es in dem Buch geht?
Ja, sehr gerne. Dankeschön. Genau, wir haben es unterschrieben mit Mythen, Fakten, Hintergründe. Und der Titel verrät es schon so ein bisschen. Der heißt wie unser Podcast True Criminology. Das ging so los, dass wir gemerkt haben, es ist so, True Crime ist gerade so ein Ding. Und wir haben uns total gefreut, weil wir dachten, boah, die Kriminologie kriegt jetzt richtig viel Zulauf, weil die Menschen sich für die wissenschaftlichen Hintergründe von Kriminalität interessieren. Wir haben schnell gemerkt, ist nicht so der Fall, sondern True Crime bleibt auf so einer Einzelfallebene. Und dann dachten wir, okay, dann warten wir nicht, sondern dann bringen wir unser Wissen jetzt einfach mal proaktiv in die Welt und möchten mit diesem Buch das Wissen, was in der Kriminologie da ist über Kriminalität, eben einmal auch so aufbereiten, dass es auch für eine gesellschaftliche Debatte zugänglich ist, also nicht in Lehrbüchern und Fachartikeln verbleibt. Und wir arbeiten da wirklich, versuchen so ein Rundumbetrachtung, also von der Frage, was ist überhaupt Kriminalität, wovon sprechen wir? Das heißt, wir gehen darauf ein, dass die sich wandelt. Also während zum Beispiel bis in die 90er Jahre Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat war, ist es das heute. Also Kriminalität hängt immer auch damit zusammen, welcher Zeitgeist herrscht gerade. Wir lernen daraus viel über eine gesellschaftliche Situation, über ein Geschlechterrollenbild etc. Dann ist die Frage, wer wird angezeigt, wer kommt in die polizeiliche Kriminalstatistik, was bleibt im Dunkelfeld, also das Nicht-Angezeigte. Dann ist damit verbunden auch immer die Frage, wird alles immer schlimmer, ist die Jugend wirklich so schlimm, wie man immer behauptet. Also wir gehen so ein bisschen an all diesen Mythen vorbei. Spoiler, nein, die Jugend ist nicht schlimmer als die anderen vorher, sondern im Gegenteil, man kann sogar sagen, es ging lange Zeit mit der Jugendkriminalität doch deutlich zurück. Jetzt haben wir nach Corona, gab es eine kleine Änderung, es bleibt zu gucken, wie es weitergeht, aber die Jugend ist nicht die schlimmste, Spoiler zu Ende. Genau, und dann schauen wir uns aber eben auch an, wie verarbeitet eigentlich die Justiz, die Strafverfolgung dann eigentlich bestimmte Delikte? Also für welche Delikte gibt es Freisprüche? Wie sieht's aus mit organisierter Kriminalität? Wie sieht's aus mit Wirtschaftskriminalität? Weil das Bild von Kriminalität in den Köpfen häufig das ist, dass im Gefängnis sitzen Leute, die es schon richtig verdient haben, die wirklich was ganz Schlimmes verbrochen haben. Und die Realität ist, dass wir zum Beispiel ungefähr 7000 Menschen pro Jahr wegen Fahrens ohne Fahrschein in Haft stecken und diese Menschen eben auch im Gefängnis sind. Und all diese Mythen, die es da so gibt, wollen wir aufbrechen und besprechbar machen und schließen dann auch mit einem Plädoyer, was wir uns wünschen würden, wie die Debatte über Kriminalpolitik geführt werden sollte.
Oh, es ist sehr schön, dass du jetzt gerade das Wünschen schon angesprochen hast. Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich dir nämlich sehr gerne die Möglichkeit geben, ein oder vielleicht sogar mehrere Wünsche in Bezug auf das Thema oder deine Themen zu formulieren. Und du hast es ja eben schon angedeutet und es ist ja irgendwie klar, bei diesem Thema institutioneller Rassismus sind natürlich Handlungsmöglichkeiten für die Menschen, die jetzt nicht in dem System arbeiten, natürlich in gewisser Hinsicht begrenzt. Aber vielleicht hast du ja doch auch eine kleine Idee für Handlungsmöglichkeiten, die irgendwie jeder und jede hat. Sollten wir alle die Möglichkeit nutzen, Gerichtsprozesse zu beobachten, damit vielleicht irgendwie eine große mehr Wissen darüber einfach in der Bevölkerung besteht. Was hast du da für uns vielleicht im Angebot?
Also das würde ich sowieso jeder und jedem empfehlen, sich einmal in ein Gerichtsverfahren reinzugucken. Einfach nur, um mal was zu lernen, um mal zu gucken, weil es wirklich eine ganz eigene Welt ist, die hochformalisiert ist, wo sich viele Menschen auch viele Gedanken gemacht haben. Neben aller Kritik ist es ja auch etwas wert, dass es ein rechtsstaatliches Verfahren gibt. Also ich meine, das ist einer der zentralen Kriterien unserer Demokratie, dass es eine ganz genaue Vorgehensweise gibt, dass es da ein ganz genaues Verfahren eben gibt, wie Dinge abgeurteilt werden. Das ist sehr spannend. Man lernt da ganz viel über Gesellschaft, über Verständnis, über Normen, Rechtsstaat etc. Also wenn man Zeit hat, je nach Alter, mal in den Ferien oder mal an dem Urlaubstag, sich da mal reinzusetzen, wäre gut. Und nicht zuletzt deshalb, weil Gericht eben auch von Öffentlichkeit lebt und es auch gut wäre, wenn da Menschen sitzen. Also das wäre sicher nicht verkehrt. Und ich glaube, wenn wir auf dem Ansatz bleiben, was kann jede und jeder für sich tun? Es ist, glaube ich, wichtig, sich einzugestehen, also auch, dass wir selber davon weggehen zu sagen, ich bin keine Rassistin, sondern sich einzugestehen, wir alle haben rassistisches Wissen in uns. Ich habe ja so ein paar Punkte immer wieder genannt. Ich denke, jede und jeder von uns konnte an ein paar Sachen anknüpfen. Das heißt, es ist nicht die Lösung zu sagen, nee, bin ich nicht, red nicht so mit mir, sondern die Lösung ist zu sagen, okay, wir alle haben das in uns. Und das Wichtige ist es zu bemerken und damit umzugehen und es eben nicht, es wird dann gefährlich, wenn man automatisiert, also sagt, aha, okay, die Schublade der Mensch, sondern wirklich zu gucken, was ist jetzt gerade, was steckt dahinter? Was ist das, was eigentlich jetzt hier die Rolle spielt? Und ist es wirklich das Thema? Habe ich dem Menschen jetzt gerade Unrecht getan? Sollte ich ihn in diese Schublade tun oder nicht? Ist es ein Mensch, vor dem ich Angst haben muss, nur weil er so aussieht, wie er aussieht? Oder kann ich einfach vorbeigehen und mache mir gar keine Gedanken und muss auch nicht mit Leuten schlecht über die Person sprechen? Also das wäre so ein Wunsch, den ich an uns alle hätte.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Nicole, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Ganz herzlichen Dank für das nette Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören oder Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie doch sehr gerne mit euren Freunden oder Freundinnen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und wünschen bis dahin alles Gute.